von dem dritten Gebot. Zum ersten. Nun haben wir gesehen, wie viele guten Werke zum zweiten Gebot gehören, die doch in sich selber nicht gut sind, außer wenn sie im Glauben und in der Zuversicht der göttlichen Huld geschehen. Und wie viel wir zu tun haben, wenn wir allein diesem Gebot nachkommen wollen. Doch leider gehen viele mit anderen Werken um, die dieses Gebot gar nicht verstanden haben. Nun folgt das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Im ersten ist geboten, wie sich unser Herz gegen Gott verhalten soll, in Gedanken. Im zweiten, wie der Mund mit Worten. In diesem dritten wird geboten, wie wir uns gegen Gott verhalten sollen mit Werken. Und das ist die erste, die rechte Tafel des Mose, auf der diese drei Gebote geschrieben stehen, die den Menschen regieren auf der rechten Seite, das heißt in den Dingen, die Gott betreffen und in denen Gott mit ihm und er mit Gott zu tun hat, ohne Vermittlung irgendeiner Kreatur. Die ersten Werke dieses Gebotes sind grob und sinnenfällig. Wir nennen sie gemeinhin Gottesdienst. Darunter versteht man Messe hören, beten, Predigt hören an Sonn- und Festtagen. In diesem Sinn gehören ganz wenige Werke zu diesem Gebot. Und wenn sie nicht in der Zuversicht zu Gottes Huld und im Glauben geschehen, gelten sie nichts, wie oben gesagt ist. Deshalb wäre es auch wohl gut, wenn es nur wenige heilige Tage gäbe. Zumal ihre Werke zu unseren Zeiten mit Müßiggehen, Fressen und Saufen, Spielen und anderen bösen Taten größtenteils schlimmer sind als die der Werktage. Überdies werden da Messe und Predigt angehört, ganz ohne dass es zu einer Besserung kommt, und wird das Gebet ohne Glauben gesprochen. Es geht meist so zu, dass man meint, es sei genug geschehen, wenn wir die Messe mit den Augen gesehen, die Predigt mit den Ohren gehört, das Gebet mit dem Mund gesprochen haben. Und so gehen sie äußerlich drüber hinweg, denken nicht daran, dass wir bei der Messe etwas ins Herz empfangen, aus der Predigt etwas lernen und behalten, im Gebet etwas suchen, begehren und gewärtigen sollen. Obwohl hier die größte Schuld bei den Bischöfen und Priestern und bei denen liegt, denen die Predigt befohlen ist, weil sie das Evangelium nicht predigen und die Leute nicht lehren, wie sie Messen erleben, Predigten hören und beten sollen. Darum wollen wir diese drei Werke kurz darlegen. Zum Zweiten. In der Messe tut's Not, dass wir auch mit dem Herzen dabei sind. Dann sind wir aber dabei, wenn wir den Glauben im Herzen einüben. Hier müssen wir die Worte Christi erzählen, die er spricht, wie er die Messe einsetzt. Nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Desgleichen über den Kelch, nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist ein ewiges neues Testament in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das sollt ihr tun, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Matthäus 26 und Lukas 22. Mit diesen Worten hat Christus sich ein Leichenbegängnis und eine Totengedenkfeier geschaffen, die man täglich ihm in der ganzen Christenheit nachfeiern sollte, und hat ein herrliches, reiches, großes Testament hinzugefügt und darin nicht Zins, Geld oder zeitliches Gut, sondern Vergebung aller Sünden, Gnade und Barmherzigkeit zum ewigen Leben als sein Erbteil verordnet. Damit alle, die zu diesem Begängnis kommen, in den Besitz dieses Testaments gelangen. Und darauf ist er gestorben. Damit ist dieses Testament in Kraft getreten und unwiderruflich geworden. Als dessen Zeichen und Urkunde hat er statt Briefs und Siegels seinen eigenen Leib und sein Blut hinterlassen unter dem Brot und dem Wein. Hier tut es nun Not, dass der Mensch sich im ersten Werk dieses Gebotes recht wohl übe, dass er ja nicht daran zweifle und lasse dies Testament sich gewiss sein, damit er nicht Christus zu einem Lügner mache. Denn wenn du bei der Messe nur dabei stehst und nicht daran denkst oder glaubst, dass dir dort Christus durch sein Testament die Vergebung aller Sünden zum Erbteil gemacht habe, was ist das anderes, als wenn du sprächest, ich weiß nicht oder ich glaub's nicht, dass das wahr sein soll, dass mir hier die Vergebung meiner Sünden zum Erbteil gegeben wird. Oh, wie viele Messen sind jetzt in der Welt! Wie wenige aber sind es, die sie mit solchem Glauben hören und im Gebrauch haben. Dadurch wird Gott gar schwer erzürnt. Deshalb soll und kann auch niemand fruchtbar der Messe beiwohnen, der nicht in Betrübnis und im Verlangen nach göttlicher Gnade seiner Sünden gerne entledigt wäre. Oder wenn er sich je noch in einem bösen Vorsatz befände, dass er doch unter der Messe sich wandle und ein Verlangen bekomme nach diesem Testament. Darum ließ man vor Zeiten keinen öffentlichen Sünder an der Messe teilnehmen. Wenn's nun mit diesem Glauben recht zugeht, dann muss wegen dieses Testaments das Herz froh werden und sich an der Liebe Gottes erwärmen. Und so seine Starrheit verlieren. Daraus gehen dann Lob und Dank und ein liebliches Herz hervor. Darum heißt die Messe auf Griechisch Eucharistia, das meint Danksagung. Dass wir Gott loben und danken für ein so tröstliches, reiches, seliges Testament, so wie er denkt, dankt, lobt und fröhlich ist, dem ein guter Freund 1000 oder mehr Gulden vererbt hat. Obwohl es Christus oft genauso geht wie denen, die in ihrem Testament etliche Reich bedacht haben, die dann nicht mehr an sie denken, noch Lob und Dank sagen. So geht es jetzt unseren Messen, dass man sie nur so hält, aber nicht weiß, wozu sie dienen und warum man sie hält. Daher kommt es, dass wir dafür weder danken, noch lieben, noch loben, sondern wir bleiben dürr und hart, lass uns bei unseren Gebetlein bewenden. Davon ein andermal mehr. Zum Dritten, die Predigt nun sollte nichts anderes sein als die Verkündigung dieses Testaments. Aber wer kann es hören, wenn's niemand predigt? Nun verstehen's die selber nicht, die es predigen sollen. Darum spazieren ihre Predigten in anderen kraftlosen Fabeln herum und so wird Christus vergessen. Geschieht's uns wie jenem Ritter 2. Könige 7, dass wir unser Gut sehen und doch nicht genießen. Davon auch der Prediger sagt, das ist ein großes Übel, wenn Gott einem Reichtum gibt und lässt ihn den nimmermehr genießen. Kapitel 6. So erleben wir unzählig viele Messen und wissen nicht, ob es ein Testament oder dies oder das sei, gerade als wäre es ein gewöhnliches gutes Werk für sich selbst wie sonst eines. O Gott, wie sind wir so gänzlich verblendet! Wo aber solches Recht gepredigt wird, da tut's Not, dass man dies fleißig höre, fasse, behalte, oft daran denke und so den Glauben stärke gegen alle Anfechtung durch die Sünden, gleich viel, ob diese vergangen, gegenwärtig oder zukünftig sind. Siehe, das ist die einzige Zeremonie oder Übung, die Christus selbst eingesetzt hat, um die seine Christen sich sammeln, in der sie den Glauben einüben und einträchtig festhalten sollen. Er hat sie ja nicht wie andere Zeremonien ein bloßes Werk sein lassen, sondern einen reichen, überschwänglichen Schatz hineingelegt, den wir all denen reichen und zueignen sollen, die daran glauben. Dazu sollte diese Predigt Anreiz geben, den Sündern ihre Sünde verleiden und das Verlangen nach dem Schatz entzünden. Darum muss es eine schwere Sünde sein, wenn sie das Evangelium nicht hören und einen solchen Schatz und das Evangelium und das reiche Mahl, zu dem sie geladen werden, verachten. Aber eine viel größere Sünde ist es, wenn sie das Evangelium nicht predigen und so viele im Volk, die es gerne hörten, verderben lassen. hat doch Christus streng geboten, dass wir in der, das Evangelium und dieses Testament zu predigen, sodass er auch die Messe gar nicht halten lassen will, wenn das Evangelium nicht gepredigt wird. Wie er sagt, so oft ihr das tut, so gedenkt dabei mein. Lukas 22. Das meint, wie St. Paulus sagt, ihr sollt predigen von seinem Tod. 1. Korinther 11. Deshalb ist es erschreckend und furchtbar, zu unseren Zeiten Bischof, Pfarrer und Prediger zu sein. Denn niemand mehr kennt dieses Testament, geschweige denn, dass sie es predigen würden, was doch ihre höchste und einzige Pflicht und Schuldigkeit ist. Wie schwer werden sie es haben, Rechenschaft zu geben für so viele Seelen, die verderben müssen, weil es an solcher Predigt gebricht. Zum Vierten soll man beim Beten nicht, wie die Gewohnheit ist, viele Blätter und Rosenkranzperlen abzählen, sondern etliche anliegende Nöte vornehmen, für diese mit ganzem Ernst Hilfe begehren und damit Glauben und Zuversicht zu Gott so einüben, dass wir nicht daran zweifeln, wir werden erhört. So lehrt St. Bernhard seine Brüder und sagt, liebe Brüder, ihr sollt euer Gebet ja nicht verachten, als sei es umsonst. Denn ich sage euch wahrlich, noch ehe ihr die Worte vollendet, ist das Gebet schon angeschrieben im Himmel. Und ihr sollt eines gewiss erwarten von Gott, dass entweder eure Bitte erfüllt werden wird oder wenn sie nicht erfüllt wird, dass es für euch dann nicht gut und nützlich gewesen wäre, sie zu erfüllen. So ist das Gebet eine besondere Einübung des Glaubens, der gewiss das Gebet Gott so angenehm macht, dass es entweder gewiss erhört wird oder dass uns etwas Besseres dafür gegeben wird, als wir bitten. So spricht auch St. Jakob. Wer da Gott bittet, der soll nicht zweifeln im Glauben. Denn wenn er zweifelt, dann erwarte dieser Mensch nicht, dass er etwas erlangen werde von Gott. Jakobus 1. Das ist wahrhaftig ein klarer Spruch, der ohne Umschweife zu- und absagt, wer nicht vertraut, der erlangt nichts, weder das, was er bittet, noch etwas Besseres. Um solchen Glauben zu erwecken, hat Christus auch selber Markus 11 gesagt, ich sage euch, alles, was ihr bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet, so geschieht es gewiss. Und Lukas 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch gibt seinem Sohn einen Stein, wenn er ihn bittet ums Brot? Oder eine Schlange, wenn er bittet um einen Fisch? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? So ihr aber wisst, wie ihr euren Kindern gute Gaben geben sollt, die ihr selber nicht gut seid von Natur, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater einen guten Geist geben allen, die ihn bitten. Zum Fünften. Wer ist so hart und steinern, den solche mächtigen Worte nicht sollten bewegen, mit aller Zuversicht fröhlich und gerne zu beten? Aber wie viele Gebete müsste man ebenfalls reformieren, um nach diesen Worten in rechter Weise zu beten? Es sind jetzt wohl alle Kirchen und Klöster voll Betens und Singens. Wie geht's aber zu, dass so wenig Besserung und Nutzen davon herkommt und es täglich schlimmer wird? Das hat keine andere Ursache als die, die St. Jakobus anzeigt, wenn er sagt, ihr bittet viel, und euch wird doch nichts zuteil, darum, dass ihr nicht recht bittet. Jakobus 4. Denn wenn dieser Glaube und diese Zuversicht im Gebet nicht da ist, dann ist das Gebet tot und nichts weiter als eine schwere Mühe und Arbeit. Wenn für diese etwas gegeben wird, ist doch nichts anderes als zeitlicher Nutzen, ganz ohne dass es der Seele zugute kommt oder hilft, ja zum großen Schaden und zur Verblendung der Seelen. Darum gehen sie hin, plappern viel mit dem Mund, ohne danach zu fragen, ob sie es erlangen, begehren, Vertrauen haben. Und sie dabei verstockt in solchem Unglauben, wie in der schlimmsten Gewohnheit gegen die Übung des Glaubens und die Natur des Gebetes. Daraus folgt, dass ein rechter Beter nicht mehr daran zweifelt, sein Gebet sei gewiss Gott angenehm und erhört, auch wenn ihm nicht eben das, was er bittet, gegeben wird. Denn man soll Gott die Not vorlegen im Gebet, doch ihm nicht Maß, Weise, Frist oder Stätte vorschreiben, sondern anheimgeben, ob er es besser oder anders machen wolle, als wir denken. Denn wir wissen oft nicht, was wir bitten, wie St. Paulus sagt, Römer 8. Und Gott wirkt und gibt über unser Begreifen, wie er sagt, Epheser 3. Damit kein Zweifel sei des Gebetes wegen, es sei angenehm und erhört, und man doch Gott Zeit, Stätte, Maß und Frist freilasse. Er werde es wohl machen, wie es sein soll. Das sind die rechten Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, Johannes 4. Denn die nicht glauben, dass sie erhört werden, die sündigen auf der linken Seite gegen dieses Gebot und treten zu weit ab von ihm mit ihrem Unglauben. Die ihm aber eine Frist vorschreiben, die sündigen auf der rechten Seite und treten ihm zu nahe mit ihrem Gottversuchen. Darum hat er beides verboten, dass man nicht weiche von seinem Gebot weder zur linken noch zur rechten Hand. Das meint weder aus Unglauben noch um ihn zu versuchen, sondern bleibe mit einfältigem Glauben auf der richtigen Straße, ihm zu vertrauen und ihm doch keine Frist vorzuschreiben. Zum sechsten, so sehen wir, dass dieses Gebot, ebenso wie das zweite, nichts anderes sein soll als eine Ein- und Ausübung des ersten Gebotes, das heißt des Glaubens, Vertrauens, der Zuversicht, Hoffnung und Liebe zu Gott, damit ja das erste Gebot in allen Geboten der Hauptmann und der Glaube das Hauptwerk und Leben aller anderen Werke sei, ohne den, wie gesagt, sie nicht gut sein können.